habe eine.
Ach Quatsch, wir müssen noch ein bisschen anmachen, ne, dass ihr was seht. Ja, eine peinlich primitive PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und die starte ich mit einer Improvisation. Wie kann es sein? Bei einer Improvisation passiert mir es aber sehr oft, dass ich sehr viel drumherum rede um das eigentliche Thema. Und deswegen habe ich die Improvisation heute auch vorbereitet. Ich würde euch bitten, dass ihr mir am Anfang einfach mal einen Begriff, der euch gerade in den Sinn kommt, einfach mal zuruft. Danke, ist das Wort Aphorismus gefallen. Das ist folgendes, und zwar eine literarische Kurzprosaform, für die, die es jetzt nicht reingerufen haben, bezeichnet sowas wie einen selbstständigen Gedanke oder eine Lebensweisheit, die so aus ein bis zwei Sätzen besteht. Uns soll es heute ein bisschen darum gehen. Ich habe meine Improvisation folgendermaßen strukturiert. Ja, am Anfang gibt es eine kleine Hinführung. Und heute soll es ja um das Thema Weisheit so ein bisschen gehen. Vielleicht habt ihr es in dem Anspiel schon mitbekommen. Ein ganz großer Mann in der Bibel dafür ist natürlich Salomo. Ich werde ein paar Worte da zu der Geschichte, werde da auch ein bisschen früher anfangen noch bei David, dazu sagen, dann weitermachen mit der Bitte, was hat Salomo von Gott erbeten und was ist daraus geworden als Folgen. Dann die Bibel als Wissensgut, was kann die mir heute so bringen. Und am Schluss gibt es noch eine kurze Zusammenfassung. Da war jetzt ganz viel Platz, deswegen habe ich da immer noch eine Glühbirne hin gemacht. Ja? So. Die Losung für heute, die steht in Sprüche 20, Vers 12. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Und dazu passt auch ganz gut der Lehrtext in Matthäus 13, Vers 16. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wir werden das mitbekommen, das hat ganz viel damit zu tun, was Salomo von Gott erbeten hat. Steht ja zum Teil eben auch in den Sprüchen mit drin. Heute soll es, wie gesagt, um Weisheit gehen. Und ich habe dann mal ein von mir sehr bevorzugtes allwissendes Lexikon genommen namens Wikipedia. Und da steht drin, dass Weisheit ein Verständnis für das Leben, die Natur und die Gesellschaft ist. Und dann aber genauso auch, wie es uns wie ich auch nachher noch formulieren werde, in der Bibel beschrieben ist, eine Fähigkeit bei Problemen oder Herausforderungen, also die beste, das heißt die schlüssigste, die wirklich logisch nachvollziehbar ist und die sinnvollste, was auch mit wenig Aufwand zu machen ist, Handlungsweise oder Lösung eben zu finden. Ich habe das jetzt auch mal auf Hebräisch, ne, da sieht das sind keine, also das sind keine Zahlen, das sind die Buchstaben, das heißt Weisheit dort unten, hier bei Lösung zu finden, Doppelpunkt. Und wird ungefähr so Rokma oder Rakam ausgesprochen. Heißt sich trennen vom Wie, also weg von den Fragen hin zu den Antworten. Dazu möchte ich aber auch immer mal noch parallel ein bisschen ins Neue Testament springen, weil Paulus uns im 1. Korintherbrief auch ein bisschen was darüber sagt. Und da habe ich mir jetzt hier den Vers 21 rausgesucht. Ich lese aber mal noch ein bisschen drumherum.
Ihr habt Zeit, ne? Wir haben Zeit. Wir haben frei.
1. Korinther 1, Vers 19 bis 21a. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Schriftführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Ich bin so ein bisschen der Meinung, das beschreibt einen Teil der heutigen Wissenschaft. Wissenschaft hat was mit Weisheit, was mit Wissen zu tun. Und zwar meine ich nicht Wissenschaft im Allgemeinen, sondern die, die mit unserer Botschaft so ein bisschen konkurriert, will ich es mal sagen, in der Öffentlichkeit. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich mag Wissenschaft, weil sie eigentlich uns die Dinge, uns die Augen öffnet für das, was Gott geschaffen hat. Wäre die Wissenschaft nicht, würde ich an einem Baum vorbeigehen und sagen, ach, da sind aber Blätter dran und das raschelt schön. Aber so weiß ich durch einen Biounterricht zum Beispiel oder einen Sachkundeunterricht, wie kompliziert einfach überhaupt so ein Blatt erstmal aufgebaut ist. Und ich kann daran Gottes Größe erkennen. Das Problem ist aber, dass in der heutigen offiziellen Wissenschaft Gott nicht als der Ursprung, der Schöpfer anerkannt wird. Klar, es gibt auch christliche Wissenschaftler, die das auch offen bekundigen, aber oftmals wird denen dann, wie man so schön sagt, oftmals kein Glauben geschenkt. Es liegt also alles vor uns. Die Welt ist halt voll von Gottes wunderbarer Schöpfung, aber es wird eben nicht erkannt oder auch zerstört. Einige wissen es vielleicht, ich war jetzt für ein Praktikum 4 Wochen mit auf dem Bau und beim Verfüllen, abgesehen davon, dass sowieso jeglicher Müll dort in die Baugruben mit reingeschmissen wird, wird auch noch alle 10 cm Erdmassen nochmal 50 cm mit einem V8 Anbauverdichter, also quasi der Mega-Rüttelplatte für einen Bagger, noch reingebuttert. Ja. Da habe ich mir manchmal gedacht, also da drin lebt wirklich nichts mehr. Aber was hat das Ganze mit heute zu tun und um wen soll es heute auch mitgehen? Und zwar ist das Salomo. Ich habe hier ein kleines Auswahlverfahren vorbereitet. Ja, also könnt auch gerne mal sagen, mit was wir anfangen wollen. Und euch ja mal melden. Also wer ist für Geschichte? Hier sind 2 Bitte. Jemand Lust mit der Bitte anzufangen oder den Folgen. Manche wollen von hinten rein. Und hier sind 2 ganz Schlaue, die wollen es von hinten anfangen. Das Problem ist halt, ihr wisst, das ist eine PowerPoint, das heißt, die ist vorbereitet. Und deswegen starten wir mit Geschichte. Ja. David werden in Hebron 6 Söhne geboren, also dem König David. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die ersten 4 einfach mit aufgelistet, weil die jetzt im Verlauf noch ein bisschen eine Rolle spielen. Amnon, Kilab, Abschalom und Adonia. Ihr seht, da ist Salomo gar nicht dabei mit, als diese unter diesen ersten Söhnen. Und es geht weiter, dass David Ehebruch begeht. Wir kennen die Geschichte. Sie sieht einer Frau nach, wie wir es vorhin auch im Anspiel gesehen haben. Er macht das aber noch ein bisschen mehr. Ja. Schickt ihren Mann an die Front, also lässt ihn umbringen und nimmt sie sich zur Frau. Gott gibt ihm deshalb eine Strafe, die heißt, dass der erste Sohn, der dann geboren wird, also von dieser Frau Bathseba, dass der stirbt, dass die Familie von David in Zukunft zerstritten sein wird ohne Ende, dass seine Gegner in aller Öffentlichkeit mit seinen Frauen schlafen werden und dass Krieg allgemein in der Familie herrschen wird. Das Familienunheil nimmt also seinen Lauf. Der Sohn, der daraufhin geboren wird, der stirbt halt tatsächlich. Und der zweite Sohn von Bathseba ist Salomo. Und da steht in der Bibel drüber geschrieben, Yahweh liebte ihn. Und dann schickte Gott den Propheten Nathan, um den Salomo Jedidja zu nennen. Also Yahwehs Liebling heißt das übersetzt. Das Familienunheil geht aber auch noch weiter mit diesem Amnon. Wir haben den vorhin mit in der Klammer mit gesehen. Der vergewaltigt nämlich die Schwester Tamar seines Bruders Abschalom. Warum die Bruder seines Schwesters? Ganz einfach, weil der David ja mehrere Frauen hatte. Und das soll einfach diese Leiblichkeit ausdrücken. Ne? Also die Tamar war die leibliche Schwester von dem Abschalom und von einer anderen Frau Davids war eben dieser Amnon. So, folgendes. Jetzt ist es so, dass dieser Abschalom sehr wütend wird und nach Rache sinnt. Ein bisschen ist es verständlich, logischerweise. Und er lässt dann so ganz viele Leute zu einer Festlichkeit einladen, hat auch beim König angefragt, beim König David, ob der mit seinem Gefolge kommen möchte. Der hat aber abgesagt und er hat seine ganzen Geschwister mitgenommen, der Abschalom, eben auch diesen Amnon. Und den hat er dort umbringen lassen. Übrigens, die Festlichkeit war Schafescheren. Steht wirklich so drin. Also sie haben sich beim Schafescheren getroffen. Fand ich auch klasse. So, nach einer Zeit fängt der Abschalom an, so ein bisschen Volk hinter sich aufzubauen, indem der denen gut zuredet. Es hieß auch, er war ein hübscher Mann, das heißt, der hat auch ein bisschen Überzeugungskraft dann gehabt. Und der konkurriert dann plötzlich mit dem König David. So viel Volk ist auf Abschaloms Seite, dass der sich das leisten kann. Und David bekommt Angst und er zieht fort. Und Abschalom zieht in Jerusalem ein. Und David hat auch 200 Nebenfrauen noch mit in seinem Palast gehabt, die so ein bisschen auf Hab und Gut aufgepasst haben. Und die hat Abschalom dann genommen und hat auf der Dachterrasse wirklich des Palastes in aller Öffentlichkeit, wie es Gott vorhergesagt hat, geschlafen in einem Zelt. Dann ist David natürlich gegen diesen Abschalom vorgegangen und hat Krieg geführt. Und dieser Abschalom hat sich, ja, ist ein bisschen, wenn man es so will, David wollte ihn nicht umbringen, hat auch seinen Leuten befohlen, da nichts dran zu machen. Und Gott hat aber dafür gesorgt, dass der Abschalom in der Terebinte, also in dem Baum, hängen geblieben ist. Hat sich dort nicht erhängt, erstmal aufgehängt. Da ist dann sehr qualvoll gestorben, weil die Leute Davids dann nicht so wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, zusehen konnten, wie der dort oben hängt und nichts machen kann. Und dann haben die den noch mit Sperren wirklich erstochen, dass er sich nicht ganz so quält wahrscheinlich. Also wirklich ein sehr qualvoller Tod. Dann kommt dieser Adonia in dieser Reihenfolge dran und sagt, Mensch, ich bin doch jetzt eigentlich König. Jetzt sind die ganzen Ersten da weg und ich will jetzt König sein. Er ernennt sich selbst zum König und David bekommt das mit durch Bathseba und hat aber für sich entschieden, Salomo soll König sein. Er hat auch mitgekriegt, also Gott hält viel von dem und demzufolge salbt er Salomo zum König. Als eine Art Provokation kommt dieser Adonia dann zu dem Salomo hin, als er König ist und fordert die Abishag aus Schunem zur Frau. Das war die Pflegerin Davids, die David noch umsorgt hat in seinen älteren Jahren. Das akzeptiert Salomo aber nicht und Adonia wird von ihm hingerichtet, ist quasi die erste Amtshandlung, die er macht. Und nun komme ich zu der Bitte, die Bitte steht in 1. Könige 3, Vers 4 bis 15. Das möchte ich auch mal noch mit vorlesen. Der Salomo ist jetzt König geworden. Er war wirklich sehr jung. Und er hat sich gewünscht, dass er das Volk wirklich gut regieren kann. Und das lese ich mal vor, 4 bis 15. So ging er nach... So ging er nach Gibeon, um die Opfer zu bringen, denn dort war die größte Opferstätte. 1000 Brandopfer legte Salomo auf den Altar. Dort in Gibeon erschien Yahweh Salomo in der Nacht im Traum. Gott sagte, sprich aus, was ich dir geben soll. Salomo erwiderte, du hast deinem Diener David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm diese große Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. Und nun, Yahweh, mein Gott, Du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß weder aus noch ein. Dein Diener steht mitten in dem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk mit vielen Menschen, die niemand zählen kann. So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Gott, der Herr, freute sich über diese Bitte Salomos. Deshalb sagte er zu ihm: Weil du gerade um diese Sache gebeten hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern um Verstand zum Hören auf das Recht. Darum werde ich deinen Wunsch erfüllen. Pass auf, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass kein Mensch vor dir, nach dir oder mit dir verglichen werden kann. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, nämlich Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten keiner von den Königen dir gleichkommt. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, dich nach meinen Ordnungen und Geboten richtest, wie es dein Vater David getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum war. Er ging nach Jerusalem, trat vor die Bundeslade des Herrn und opferte Brandopfer. Er ließ auch Tiere über das Freudenopfer schlachten und ein Festmahl für seine Diener zubereiten. Wir lesen also, der Salomo, der hat von Gott die Chance bekommen, sich was zu wünschen. Und jetzt gibt es ganz viele Möglichkeiten, wenn man so Menschen fragt, ja, was ist denn dein größter Wunsch? Oder was ist ein Wunsch, den ich dir mal erfüllen kann? Dann würden die sich ganz viele Sachen wünschen. Aber im seltensten Fall hat es viel mit den Leuten zu tun, die um die rum sind, sondern es geht dann meistens um die Menschen selbst, die sich das wünschen. Salomo hat es aber nicht gemacht. Er hat nicht um Stärke, wie es hier steht, Reichtum und Macht gebeten. Und wir lesen auch nicht direkt von Weisheit. Auch dieses Wort, was ich vorhin mal mit rangeworfen habe, dieses Wort Weisheit, taucht in diesem Vers, wo Salomo diese Bitte vorträgt, nicht auf im Hebräischen, sondern er bittet um ein hörendes Herz, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und Salomo ist überzeugt, das kann nur Gott geben. Das kann nur Gott schenken. Und deshalb hat er das, auch wie wir das in der Losung gelesen haben, in den Sprüchen niedergeschrieben. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Sprüche 20, Vers 12. In Matthäus 13, Vers 11, da, um auch mal ins Neue Testament kurz mitzukommen, fragen die Jünger auch mal Jesus, warum er immer in Gleichnissen zu den Menschen redet. Und der sagt dann: Euch hat Gott die Geheimnisse des Reiches anvertraut. Ihnen ist es nicht gegeben. Also Gott hat gemacht, dass ihr versteht, was ich von euch will. Aber die Menschen um mich herum, die würden mich sonst nicht verstehen. Denen wäre das sonst nicht logisch nachvollziehbar. Und da kommt dann eben auch der Lehrtext mit ins Spiel. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Steht im Vers 16. Also seid froh darüber, dass Gott euch diese Möglichkeit gegeben hat. Wir lesen, dass Gott diese Bitte sehr gut fand. Und ich denke, das ist auch deswegen so, weil das Gott zeigt, Salomo denkt an das Volk Gottes. Er denkt nicht zuerst an sich, sondern in seiner Position als König will er zuerst, dass es dem Volk Gottes gut geht. Und er bekommt deshalb von Gott auch diese Gaben, diesen überaus großen Verstand, mehr Verstand als je ein anderer Mensch haben wird. Er bekommt dazu Reichtum, Macht und Ehre. Und da habe ich mal ein paar Beispiele noch mit notiert. Moment, mal umblättern hier. Salomo war ja wirklich ein reicher Mann, das hat sich überall rumgesprochen. steht wirklich auch mit in den folgenden Versen dann. In einem Jahr ging bei Salomo 23 Tonnen Gold ein. Das ist, und davon noch ausgenommen, was bei Händlern und Königen und Statthaltern in seinen Provinzen so wirklich eingegangen ist. Also wirklich das, was er reinbekommen hat. Seine Händler haben in Ägypten und in anderen umliegenden Ländern alle Pferdebestände aufgekauft. Und Silber, steht drin, war unter seiner Herrschaft so viel wert wie Steine. Das heißt, denke ich mal, Gott wusste, unter welcher Herrschaft er seinen Tempel erbauen lässt. Ja. Und klar, es ist natürlich auch von Gott gekommen. Er hat ja überall seine Hand mit im Spiel gehabt. Jetzt gab es ein Problem. Salomo hat nicht ganz so gehandelt, wie sein Vater Gott treu war, sondern er hat sich Frauen aus anderen Ländern genommen, auch Frauen von oder aus Ländern, wo Gott verboten hat, sich Frauen zu nehmen. Hatte einfach auch den Grund, dass die Frauen ja auch ihre Kulturen mitbringen, das heißt die Götzenverehrung. Und er hat sich auch wirklich davon beeinflussen lassen und opferte den Götzen. Der hat auch noch extra Altäre auf den Höhen um Jerusalem gebaut, damit er und seine Nebenfrauen da wirklich auch besser den Götzen opfern können. Er war also Gott nicht treu. Er hat gegen die ersten drei Gebote verstoßen, die uns in den Gesetzesgebungen von Mose überliefert sind. Und das bringt so für uns vielleicht den Salomo auch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runter. Ne? Also der Salomo, klar, das war ein großer, weiser Mann, der war reich, der war angesehen, der hat weise gehandelt. Und manche denken dann, ja, okay, ich bin hier, Salomo ist Decke, reicht nicht aus. Und trotzdem ist der Salomo halt einer, der sehr fehlbar war. Und das nimmt Gott ihm sehr übel, auch übler wahrscheinlich, als er David den Ehebruch genommen hat, weil es steht trotzdem immer drin, dass Gott den David geliebt hat. Und das ist auch immer, der David, das ist so ein bisschen dieser, der einem am schnellsten in den Sinn kommt, wenn es um diese Gottes, um eine enge Gottesbeziehung geht. Und Gott hat ihn bestraft. Er hat Israel teilen lassen. Rehabeam, das war dann der Sohn Salomos. Und der hat lediglich noch diesen Stamm Juda bekommen. Es steht auch drin, um Davids Willen. Also eigentlich, wenn es nach Gott gegangen wäre, der hätte gar nichts bekommen. Aber er hat David versprochen, dass er seinen Generationen weiter die Herrschaft mit überlässt. Und deshalb hat er Juda bekommen, um Davids Willen. Warum ausgerechnet Juda? Habe ich mir mal überlegt. Es gibt sicherlich viele Gründe. Einer sicherlich war deshalb, weil der David auch aus Bethlehem gekommen ist. Das ist nicht jetzt, Bethlehem ist nicht nur diese kleine Stadt, wo Jesus geboren wurde oder wo die Rahel, die Frau von Jakob, dann beerdigt wurde, sondern es ist auch noch der Wohnort von Isai gewesen, wo er eben den, wo David dann die Schafe seines Vaters gehütet hat. Deshalb also Juda. So, jetzt ist das alles sehr lange her und man denkt vielleicht, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun, aber die Bibel spielt auch heute noch eine Rolle als einfach Wissensgut, als eine Wissensquelle. Die Bibel gibt uns Orientierung. Wir haben zum Beispiel die Gebote, um zu unterscheiden zwischen Gut oder Böse. Das, was auch Salomo sich gewünscht hat. Man kann jetzt sagen, habe ich auch mit meiner Mutter noch drüber geredet gehabt, weil sie gefragt hat, über was ich heute reden will. Und da ging es auch drum, um eben diese Weisheit. Dass, und ich habe eben gesagt, Salomo hat sich nicht direkt Weisheit gewünscht, er hat sich hat sich ein hörendes Ohr gewünscht, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sie hat dann gesagt, ja, das ist ja je nachdem, wie man Weisheit definiert. Ja, also das kann durchaus auch Weisheit heißen. Und ich bin aber der Überzeugung, das ist eher ein Unterpunkt von Weisheit. Weisheit an sich ist noch ein ist noch ein viel größeres Spektrum. Da spielt noch der Verstand mit rein. Der Verstand oder das Verständnis von Natur, Leben und Gesellschaft, was ich am Anfang gesagt hatte. Klar, das hat er dann auch gehabt. Warum? Weil Gott ihm das geschenkt hat. Gott hat Salomo diese Weisheit und diesen Verstand geschenkt. Letztendlich in der Bitte ist es aber eben nicht mit vorgekommen. So, aber die Bibel gibt uns heute Orientierung, eben zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und die Bibel gibt Ratschläge. Klar, die Sprüche Salomos sind ja auch noch da. Und durch die Bibel lässt sich Gottes Charakter erkennen. Als Beispiel mal in Exodus 20, Vers 5. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, schreibt er in den Geboten, wo es darum geht, man soll keinen anderen Götzen haben. Ja, was Salomo eben nicht mit beachtet hat. Also viele sagen immer, warum muss ich jetzt die Bibel lesen, wenn ich Gott kennenlernen will? Ich bin nicht so der große Leser und ich kann doch auch, wenn ich jetzt mit Gott eine Beziehung habe, einfach erkennen, okay, da hilft er mir an der Stelle und bei der Bitte hilft er mir nicht und kann damit so ein bisschen rausfinden, wie er tickt. Ich denke aber, das Bibellesen, das ist nicht nur deswegen wichtig. Gerade dieser erste Punkt, die Bibel gibt uns Orientierung, finde ich, ist sehr wichtig und deshalb ist es wichtig, eben Bibel zu lesen. Sich auch zu bemühen, wenn man eben nicht der große Leser ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das einzige Buch, was ich zurzeit lese immer mal. Also ich bin auch nicht so der große Leser. Dabei muss man aber halt auch wissen, dass zum Beispiel mit den Geboten, dass Gott uns da nicht einschränken will. Oft wird uns ja oder dem Christentum, sage ich jetzt mal, so ein bisschen vorgeworfen, die leben so in diesen strikten Regeln, die Gott gegeben hat. Aber Gott möchte uns damit eben, wie ich hier geschrieben habe, eine Orientierung geben. Er will uns nicht einschränken. Mal als Beispiel dazu, Gott verbietet mir jetzt nicht, eine Flasche Bier zu trinken. Ja? Aber er warnt mich davor, betrunken zu sein, weil er weiß, dass mein Urteilsvermögen dann leicht eingeschränkt ist und ich dann Sachen machen kann, die mir und meinen Mitmenschen, den Leuten um mich herum, die da einfach nicht gut tun. Und wir sind dann eben, wenn wir betrunken sind, nicht gerade schlau, sondern eher dumm. Dumme haben weniger Sorgen, weshalb so viele Alkoholiker gibt. Ja, egal. Aber wir könnten eben Sachen machen, die uns und unseren Mitmenschen nicht gut tun. Die Bibel ist aber viel mehr, weil ich vorhin von diesem Verständnis für Natur, Gesellschaft und Leben geredet habe. Die Bibel gibt uns Einblick in die Entstehung des Universums, ganz am Anfang, Schöpfungsgeschichte. Die Bibel gibt uns auch Einblick in die Zukunft der Menschen, Offenbarung. Und auch wenn es nicht einfach zu verstehen ist, trotzdem können wir gewisse Ausschnitte einfach mit wahrnehmen. Und die Bibel gibt uns Einblick in die einzige Rettungsmöglichkeit für uns Menschen. Also Jesus Tod am Kreuz für uns. Das ist mit das Größte, was die Bibel uns gibt. Und jetzt gibt es vielleicht Leute, die fragen, Mensch, wie kann ich denn die Bibel heute auch verständlich lesen? Wie kann ich weise darin lesen? Ich habe jetzt da, muss ich euch leider enttäuschen, nicht die perfekte Antwort parat. Aber ein ganz großes Thema ist vorher beten. Weil Salomo schon erkannt hat, die Weisheit, die schenkt Gott, den Verstand, den schenkt Gott. Und da auch die Bibel verständlich zu lesen, das kann auch Gott schenken. Das finde ich ganz wichtig. Dann einfach nochmal so ein paar praktische Sachen. Kontrollieren, ob man noch bewusst liest. Mir geht es manchmal so, ich lese ein Kapitel durch und am Ende gucke ich mir die Überschrift an und sage, ah, darum ging es. Ja? Die Überschrift von der Periphrase und es ist aber nicht so wirklich hängen geblieben, was jetzt in dem Text geschrieben stand. Viele lesen morgens. Habe ich auch versucht, da war ich noch zu müde. Ich habe versucht, abends Bibel zu lesen, da war ich schon zu müde. Deshalb vielleicht auch ein Tipp, das über den Tag zu machen, wo man wirklich weiß, da bin ich aufnahmefähig, wo ich mich darauf konzentrieren kann, auf das Bibellesen. Dann hilft es mir auch sehr, das Gelesene zu skizzieren. Einfach mal, gerade bei Mengenangaben ist das von Vorteil, einfach mal aufzumalen, aufzuzeichnen oder irgendwelche Reisen, das mal kurz zu skizzieren. Der Richard hat uns auch in der Jugend ermutigt, einfach mal die Parallelstellen zu vergleichen. Wörter haben oft verschiedene Bedeutungen und wenn man das mit den Parallelstellen vergleicht, dann wird einem oft klar, aha, da meint jetzt diesen Teil, diese Bedeutung des Wortes. Ne? Das kann uns auch helfen. Dabei will ich auch wieder in den ersten Korintherbrief gehen. Ich möchte jetzt noch die Verse 21 bis 25 lesen, quasi nach dem, so das danach, was ich vorhin schon gelesen habe. So. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkündigen, dass gerade der Gekreuzigte, der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Ich habe nochmal kurz diese zwei Verse hier mit aufgelistet. Im zweiten Teil von Vers 21. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Und in Vers 25, denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Klar, es ist so, die Juden, die warten irgendwie auf Wunder, aber von dem Toten sind nicht gerade viele Wunder zu erwarten. Die Nichtjuden, die streben nach Weisheit und die sehen dabei auch nicht den Tod von Jesus Christus als sehr weise an vielleicht. Für alle aber steht hier, die an diese Botschaft und Gottes Wort glauben, es ist Kraft und Weisheit. Warum? Weil man dann einfach die Wahrheit erkennen kann. Man hat die Wahrheit erkannt, dass es sich für diesen Jesus lohnt zu kämpfen und für ihn einzustehen, wenn es darauf ankommt. Mit dem Vers 25 hier ist auch der gekreuzigte Retter, denke ich, gemeint, weil er hätte herabsteigen können von dem Kreuz. Mit Legionen von Engeln heißt es, die er einfach rufen hätte können und sie wären da gewesen. Aber er hat es nicht getan um unsertwillen und das war die weiseste Entscheidung in der Situation. Das vielleicht das, was an Gott töricht erscheint, aber was eben weiser ist als wir Menschen. Das war also die weisere Entscheidung, wenn es nach uns geht. Wir waren das, was Gott wollte, was er geliebt hat. Wenn wir jemanden lieben, tun wir auch teilweise Sachen für den, die der selbst vielleicht nicht immer als so klug ansieht. Ja? Und trotzdem denken wir einfach, das ist jetzt genau richtig, das ist jetzt dran. Und darin zeigt sich einfach die Liebe zu dem anderen. Einfach weil uns der Gegenüber sehr am Herzen liegt. Ich habe einfach mal noch einen Schlusssatz als in der Zusammenfassung jetzt sicher formuliert. Es ist weiser, Gottes Wort zu folgen, um klug zu sein und hieran gut und böse zu unterscheiden, als sich einfach der Weisheit anderer Menschen anzuschließen. Denn Weisheit kommt vor allem von Gott und durch Gott. Und da möchte ich gerne zum Abschluss beten. Ja, großer Gott, die Weisheit kommt allein von dir.